Guten Morgen miteinander. Ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich an jedem, der da ist. Aber es hat sicher auch einige im Livestream und auch die sind ganz herzlich willkommen. Wir würden uns auch freuen, das eine oder das andere wieder mal zu sehen. Da. Kommt doch wieder mal vorbei. Dann könnten wir wieder mal ein paar Worte reden miteinander. Könnte man noch die Anzeige vielleicht dann zeigen für die Nächste? Nicht? Kommen die erst am Schluss? Ah, hast du keine? Okay. Also, dann sage ich mal einfach, was ich weiss. Unser Prediger ist ja noch in der Ferien. Er kommt heute Abend, so viel ich weiss, heim. Und in der nächsten Woche haben wir am Mittwoch, um 5:30 wieder Gebet. Das haben wir per Zoom. Und wer das gerne möchte, wer gerne mitmachen möchte, kann sich zum Beispiel beim Thomas melden oder bei uns. Und dann können wir euch das durchgeben, wo ihr euch einklicken könnt. Jeder ist herzlich willkommen zum Gebet. Und am nächsten Sonntag haben wir wieder Predigt da mit unserem Prediger. Ich bin in den letzten Wochen so auf ein paar Sachen aufmerksam geworden und habe mir so Sachen überlegt. Mir hat der Julian gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Und ich hoffe jetzt, dass auch mein Arm, wie ihr seht, habe ich ja kein Gestell mehr, dass mir das auch zufällt, dass ich dann, wenn ich ihn wirklich richtig wieder brauchen muss, dass er dann auch so weit ist. Und ich bin auf etwas aufmerksam geworden, auf Worte, die mir sagen. Und ich weiss, wie schnell dass ich manchmal Worte brauche und im Nachhinein denke, vielleicht hätte ich es gescheiter nicht gesagt. Oder auch muss um Vergebung bitten. Und da bin ich auf etwas gestossen, wo ich denke, das möchte ich noch viel mehr verinnerlichen. Achte auf deine Worte. Sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten. Sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten. Sie prägen deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter. Er wird dein Ziel bestimmen. Und mir ist dann in den Sinn gekommen, dass in den Sprüchen ziemlich viel steht von Wort. In den Sprüchen 10, 19 heisst es, wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, ist klug. Ja, das möchte ich mir noch viel mehr verinnerlichen. Es ist nicht gleich, was ich rede und wie ich es sage. Ich möchte mich da noch viel mehr von Gottes Geist lehren leiten lassen. Jetzt lese ich dazu noch einen Psalm, also auszugsweise aus dem Psalm 139, 1-6 und 3 und 24. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ja, das wünsche ich uns allen. Und jetzt singen wir miteinander ein Lied. Ich begrüße Miriam. Aha, vergesse es einmal wieder. Ich begrüße Miriam Schneider ganz herzlich hier bei uns im Gottesdienst. Du bist schon zweimal da gewesen. Und es hat sicher auch einige, die sie nicht kennen. Und darum kannst du vielleicht noch etwas Kleines sagen von dir. Also du kommst aus der Kirche Neuland. Das ist eine Krishona-Gemeinde. Im Buchs, in welchem Buchs?
Ja, also Miriam Schneider, genau. Ich habe meinen Mann mitgebracht, den Markus. Wir wohnen seit 6 Jahren zu Buchs. Buchs da, gerade innen am Hogo. Buchs Zürich.
Buchs Zürich.
Genau. Aber wenn man meinem Dialekt vielleicht angehört, ich bin im Kanton Schaffhausen aufgewachsen.
Ja,
genau. Und ich kann es noch ein bisschen behalten.
Und was hast du für einen Beruf, für eine Tätigkeit?
Ja, ich habe also früher noch mal kaufmännisch ja, das KV gemacht, habe lange auf dem geschafft. Und dann so um die 30, ein bisschen nach der 30, bin ich auf Krishona gegangen. Genau, ich habe dort auch den Oli und Andrea kennengelernt, darum kennen wir uns auch.
Ah, okay.
Genau. Und dann, nach der Krishona, und meinen Mann habe ich auch dort kennengelernt, der Markus, ja, sind wir auch in einer Gemeinde gewesen, 5 Jahre lang etwa. Und dann sind wir aber auf Buchs gezügelt und jetzt arbeite ich beim Wendepunkt, Stiftung Wendepunkt, Zwettigen. Das ist eine Sozialfirma. Vielleicht kennt ihr sie, sie ist eigentlich recht bekannt, aber sie ist im Kanton Aargau.
Ja.
Also es gibt sie im Kanton Aargau, ja. Mit 3 verschiedenen Standorten. Und du hast mir ja schon gesagt, dein Sohn arbeitet jetzt auch bei Wendepunkt,
ja,
gell?
Genau, ja. In Oftrigen, ja. Ja. Seit dem August.
Ja.
Und er freut sich sehr. Ich finde es toll, dass es so eine Stiftung gibt, ja.
Ja.
Wo anderen hilft, die einfach eine Mühe haben.
Ja, also ja. Ich mache jetzt gerade noch ein bisschen, erzähle
ja,
gerade
oder gut, ja.
2, 3 Worte. Wir haben auf die einen Seite, tun wir Leute wieder integrieren in die Arbeitswelt. Also wir haben so Zuweiser wie das RAF, wo sagt, die Leute kommen für 3 Monate oder 6 Monate und mit Kurs und mit Arbeit einfach wieder probieren, integrieren in die Arbeitswelt. Und dann gibt es aber auch noch ein bisschen eine andere Sparte, dort arbeite ich mehr, da wir eine Werkstatt haben für psychisch angeschlagene Menschen, die eine Rente haben. Genau, eine IV-Rente und dann können wir arbeiten, 4 Stunden zum Beispiel pro Tag, wo einfach so jetzt nicht wieder in die Arbeit, in die erste Arbeitswelt integriert, sondern einfach auch so in die Gesellschaft integriert sind mit der Arbeit. Genau.
Gut.
Und dort arbeite ich.
Und dann freuen wir uns nachher auf deine Predigt. Danke, ja,
danke
vielmals für die Auskunft. Wir tun noch ein Lied singen oder 2. 2. Gut. Danke vielmals, dass Miriam Schneider jetzt hier bei uns ist. Und danke vielmals, dass du sie ausgerüstet hast und ihnen jetzt die richtigen Worte schenkst durch deinen Geist. Danke, dass du jedes von uns da innen berührst, uns offen machst, unsere Ohren und Herzen auftust, dass wir aufnehmen können, was du uns zu sagen hast. Danke vielmals für dein Segen. Amen.
Ich möchte auch noch mal Danke sagen für die Einladung. Es ist nämlich so, ich fange etwa einmal pro Jahr fange noch predigen. Und dann ist es immer gut, dass man nicht aus der Übung rauskommt. Genau, weil plötzlich denkt man dann, ja, jetzt machen wir es nicht mehr. Und so ist es super, wenn man mal wieder angefragt wird. Es ist jetzt gerade so, das Buchs, eben habe ich auch schon wahrscheinlich 1,5 Jahre nicht mehr predigt, aber wir haben so eine Predigtreihe, so eine Predigtserie, die heisst von Erneuerung von innen nach außen. Das ist eigentlich so ein Büchlein oder ein Buch vom René Christen, von der Prisma. Und das machen wir durch. Und dann haben einfach verschiedene Predigt gestalten zu diesem Thema. Und ich habe mich dann auch gemeldet. Und dann, das ist jetzt auch gerade die Predigt, die ich dann auch gerade vor einer Woche, das ist gerade so gerade hatte. Und jetzt hat es gerade so gepasst. Ein Thema ist ein bisschen ein herausforderndes Thema, wo ich das Thema gehört habe, über was ich predigen sollte in dieser Kampagne, eben Erneuerung von innen nach außen, habe ich zuerst ein bisschen leer geschluckt. Es ist nämlich das Thema Sünde. Und ja, es ist ja so, man redet eigentlich, ich habe gedacht, wer interessiert da, wer will schon über das Thema Sünde etwas hören? Man will ja heute etwas Fröhliches hören. Aber es ist gut, also ich habe es gemerkt, während der Vorbereitung, es ist gut, dass ich mich damit befasse, mit dem Thema. Es tut einem gut, ja. Ja. Jetzt kann man gerade mal die erste Folie, sonst, genau. Das heisst eigentlich ein neues Verhältnis zur Sünde. Also wie geht der Christ mit Sünde um eigentlich? Wie wird eigentlich das Wort Sünde in unserer Gesellschaft gebraucht? In welchen Situationen, wie wird damit umgegangen? Das ist für mich wichtig, sehr wichtig, wie die Gesellschaft denkt, weil wir werden ja unbewusst beeinflusst, oder ja genau, einfach es ist ja normal, wir denken ja eigentlich normal, wie die Gesellschaft denkt. Und dann ist immer gut, wenn man sich bewusst ist, wie die Gesellschaft denkt, dann sieht man auch den Unterschied zum biblischen Glauben. Dann sieht man besser. Ein Thema, das immer wieder vorkommt, da ist das Thema, also wo man, wenn man in den Medien umschaut, ist das Thema Klimasünder. Da wird wirklich das Wort Sünder gebraucht. Sonst wird es nicht viel gebraucht, aber Klimasünder. Klimasünder, das sind Personen, das sind Firmen, das sind sogar Tiere, Menschen, genau. Das sind Leute, die CO2 produzieren. Und dann habe ich da noch so, als ich so ein bisschen herumgeschaut habe, ein Video gefunden von der Deutschen Tagesschau. Da steht eigentlich, dass 10% vom ganzen Stromverbrauch für Internet verbraucht wird, also für Videostreamen, da man einfach endlos Video anschaut. Genau, bei diesem Thema ist ja das Interessante, wir sind ja alle irgendwie Klimasünder. Die Frage ist einfach, wie viel? Also die Frage, wie viel Sünder bin ich denn sozusagen? Ist jetzt da auch Sünde im biblischen Sinn? Ich habe mir kurz überlegt und dann habe ich gefunden, ich will da keine Antwort geben. Es geht ums Thema Schöpfung. Ihr könnt da euch selber nachher noch diskutieren oder selber überlegen. Was aber interessant ist bei diesem Thema, es löst bei fast allen Menschen ein schlechtes Gewissen aus, eine Art. Ja, was kann man machen, wenn man ein schlechtes Gewissen hat? Jetzt beim Klima kann man zum schlechten Gewissen eine Art die Tat kompensieren. Ich kann meinen Flug kompensieren mit einer guten Tat gegenüber der Umwelt. Es gibt so Firmen, also in Zürich bietet es da an, da kann man sagen, ich habe keine Ahnung, eben, ich bin fliegen, ich habe eine Kreuzfahrt gemacht oder ich habe sogar meinen persönlichen Fußabdruck, kann ich, also was für Kleider dann ich kaufe oder so, kann ich berechnen lassen und sie sagen dir dann, okay, dieses Projekt haben wir für dich, da kannst du Geld geben und dann hast du wieder eine reine Weste. Und wir sind auf Neuseeland vor etwa anderthalb Jahren. Dann habe ich da berechnen lassen, den Flug, wo man sogar eingeben, welche Klasse man fliegt und so. Und es hat mir dann ein Projekt vorgeschlagen, dass ich den CO2-Verbrauch wieder gut machen kann. So ein Projekt zwischen 300 und 1000 Franken. Genau. Es sind gute Projekte gegenüber der Natur, ich habe da nichts dagegen. Und vielleicht funktioniert ja das beim Klima. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, bei Gott funktioniert so etwas nicht. Das dürfen wir nicht verwechseln. Und mich hat eigentlich das Ganze erinnert mich auch ein bisschen an Ablasshandel, wo der Luther im Mittelalter vorgegangen ist. Also wo man sich Vergebung mit Geld erkaufen konnte. Also für die schlechte Tat, die man gemacht hat, Lügen stellen gegen die 10 Gebote oder so, hat man eine Spende an die Kirche geben. Und dann hat man wieder ein gutes Gewissen gehabt. Also den schlechten Lebensstil oder die schlechte Tat aufheben mit einer guten Tat oder eben da in dem Sinn mit Geld und dann bin ich wieder auf Null. Und da eben, wir sehen den Unterschied zum christlichen Glauben, man kann sich bei Gott nichts erkaufen. Etwas anderes, was man auch immer wieder sieht, mit Sünde und Schocke. Genau, Sünde und Nahrungsmittel. Und wir wissen zurzeit das Thema, oder schon die letzten Jahre, es ist immer der Zucker, der gerade böse ist. Und wenn man jetzt da so die Küchli anschaut, dann denkt man, ja, das ist schon recht verführerisch, der Kuchen. Oder es läuft einem schon fast das Wasser im Mund zusammen. Und jetzt denkt man doch plötzlich, ja, ist jetzt Sünde etwas Schlimmes oder ist es etwas Schönes? Etwas Schönes, das ich nicht dürfte geniessen. So eine Art, so eine kleine Sünde gönne ich mir mal, kann man sagen. So Rezept, wo so Namen haben, genau, zeigen uns ja eigentlich, dass Sünde nichts Schlimmes ist. Weil Schoki essen ist ja an und für sich auch nichts Schlimmes. Und darum muss ich euch sagen, es nervt mich eigentlich, wenn ich so Schoko und Sünde, die zwei Worte, zusammen sehe, weil es dort extrem das Wort Sünde verharmlosen. Es wird vorgegaukelt, ja, Sünde ist ja nichts Schlimmes, sondern etwas, eben, wo man sich mal gönnen sollte. Dabei, die erste Sünde, nämlich die von Adam und Eva, die hat ja dazu geführt, dass sie aus dem Paradies geworfen worden sind. Also die innige Gemeinschaft, die sie hatten, die Beziehung zu Gott, die war ja nachher zerstört gewesen, kaputt gewesen. Also Sünde ist nichts, wo man sich mal gönnen sollte. Ja, was ist Sünde? Im 1. Mosebuch, da lesen wir von dem Sündenfall, sogenannten Sündenfall. Also Geschichte von Adam und Eva, die sind in einem schönen Garten gewesen, dort haben sie gelebt, zusammen mit den Tieren, mit Pflanzen. Sie haben die Aufgabe gehabt, eben den Garten zu bebauen und zu bewahren, so sagt es der Luther. Was haben sie gemacht, dass sie rausgeworfen worden sind aus dem schönen Paradies? In dem Garten hat es eine Regel gegeben. Gott hat zum Adam gesagt, du darfst von allen Früchten essen, außer von dem einen Baum. Wenn du von dem Baum isst, wirst du gut und böse erkennen, aber du wirst auch sterben. Also es war eine ganz klare Ansage. Ich lese euch vor aus dem 1. Mose 3. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Also der Text geht so weiter, dass sie Angst bekommen haben vor Gott. Sie haben gemerkt, was sie gemacht haben. Sie haben sich vor Gott versteckt. Gott hat sie dann gesucht, ist ihnen begegnet, hat ihnen sogar Kleider aus Fell gemacht. Aber sie mussten mit den Konsequenzen leben. Also sie sind aus dem Paradies rausgefallen worden. Und noch die weiteren Konsequenzen, wo Gott gesagt hat, also die Frau muss unter Schmerzen Kinder gebären oder abmühen bei der Arbeit, muss man sich, und die Beziehung zwischen diesen zwei Menschen war eigentlich auch angeschlagen, zerstört gewesen, zwischen Mann und Frau. Aber jetzt schauen wir mal im Text an, was denn eigentlich genau Sünde ist. Wir haben ja die Diskussion von der Eva und von der Schlange. Und die Schlange hat ja zuerst mal die Worte vertreibt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte dürft essen. Und Eva verteidigt Gott ja zuerst, diskutiert mit der Schlange, aber schlussendlich lässt sie sich überzeugen von dem Argument. Sie lässt sich überzeugen von dem Argument und eigentlich bedeutet das, sie hat das Wort von der Schlange mehr geglaubt, als dass sie das Wort von Gott geglaubt hat. Also sie hat der Schlange mehr vertraut, als dass sie Gott vertraut hat. Die Schlange hat es geschafft, Misstrauen gegen Gott zu säen. Da kann man so sagen, ist die allererste Sünde, Misstrauen gegen Gott. Meint Gott wirklich gut mit mir? Will er mir etwas vorenthalten? Das Argument der Schlange war ja, du wirst wissen, was gut und böse ist, du wirst sein wie Gott. Sie wie Gott, also Selbstüberhebung, wir machen uns grösser, als da wir sind. Was sind wir? Ich muss mir auch immer wieder sagen, wir sind von Gott abhängige Menschen. Aber wir denken, ja, ich habe ja alles in der Hand, Gott, ich weiß, wie der Hase läuft, Gott hat mir nichts zu sagen, er ist schon da, aber ist gleich ziemlich weit weg. Ich lebe mein Leben, ich brauche Gott nicht. Das ist Selbstüberhebung. Und weil Eva Gott misstraut, weil sie denkt, sie braucht Gott nicht, kommt dann auch das Nächste, nämlich das Gebot, das Gott gegeben hat. Das tut sie ignorieren. Sie entscheidet sich dafür, sie hat die Frucht genommen. Und man kann auch sagen, das Misstrauen gegen Gott ist auch zum Misstrauen gegenüber den Regeln von Gott geworden. Die Regeln, die Gott vorgesehen hat, die brauche ich nicht, die engen mich ein. Ja, was hat die Sünde mit ihnen gemacht? Die Augen sind ihnen aufgegangen. Also das Gewissen hat sich gemeldet, würde ich mal sagen. Sie sind sich bewusst geworden, dass sie nächtig sind. Sie haben sich also die Schürzli gebastelt. Sie haben sich geschämt, also Scham ist gekommen. Sie haben vor Gott Angst bekommen, sie haben sich versteckt. Also die Beziehung zu Gott ist auch schon von innen her nicht mehr gut gewesen. Und untereinander ist es auch nicht mehr so gewesen wie vorher. Wo nämlich Gott zu ihnen geredet hat und dann gesagt hat, was haben sie da gemacht, haben sie sich ja gegenseitig die Schuld gegeben. Also, der Adam hat gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mir die Frucht gegeben. Und Eva hat gesagt, ja, die Schlange hat mir die Frucht gegeben. Auf der einen Seite merken sie, sie haben etwas falsch gemacht. Und auf der anderen Seite weisen sie alle Schuld von sich. Und ich finde, der Adam, der ist eigentlich noch recht frech, er gibt sogar Gott Schuld. Er sagt, wenn du mir die Frau nicht gegeben hättest, hätte ich auch die Frucht nicht gegessen. Genau, wir machen ja das manchmal auch, wir geben manchmal auch Gott Schuld, aber ja, da ist mir einfach so aufgefallen. Ja, wir als Christen, wir wissen, Gott hat Jesus auf die Welt geschickt, um die Beziehung, die hier kaputt gegangen ist, wiederherzustellen. Also das Kreuz bedeutet ja, Jesus ist gestorben für unsere Sünde. Und wenn wir im Glauben annehmen, was Jesus zu tun hat, dann haben wir Vergebung, dann haben wir Frieden mit Gott. Im 1. Johannesbrief, im Neuen Testament, schreibt Johannes an seine Mitchristen. Wenn ihr behauptet, oder wenn wir behauptet, wir sind ohne Sünde, wir sind sündlos, dann lügen wir uns selber an. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, dann vergibt uns Gott und er ist treu und reinigt uns von aller Schuld. Ich werde jetzt auch ein paar Minuten Zeit geben, einfach auch über das Leben nachdenken, vor Gott kommen, mit dem, was euch beschäftigt, Gott fragen, wo stand ich? In den evangelischen Kirchen oder Freikirchen redet man ja nicht so viel über Sünde. Dafür in anderen Kirchen, der katholischen Kirche, da gibt es in der Liturgie jeden Sonntag ein Sündenbekenntnis, wo man mitreden kann oder die Möglichkeit zur Seelsorge, zur Beichte. Wir haben ja den Fokus nicht so. Aber es tut gut, unser Herz immer wieder überprüfen, unser Herz, unser Gewissen. Wir haben es auch schon in den Liedern gesungen, haben super, perfekt passt, danke vielmals. Oder auch in dem Text, den du gelesen hast, unser Herz überprüfen, um Vergebung bitten, wo wir merken, wir sind an Gott schuldig geworden oder an einem Mitmensch. Und wir können so beten, wie es uns Jesus gelehrt hat, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ich denke, gerade auch der zweite Satz, der fordert uns immer wieder raus, dass wir merken, ja, wir brauchen wirklich Gottes Vergebung. Also jetzt einfach einen kurzen Moment von der Stille. Ja, wie soll ein Christ mit Sünden umgehen? Auf der einen Seite wissen wir sind errettet. Jesus hat zahlt am Kreuz. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wir brauchen immer wieder Vergebung, weil wir auch eben immer wieder umkehren. Und der Paulus hat im Römerbrief einen recht langen Text. Ich lese aus Kapitel 6, zuerst noch ein paar Verse aus dem Kapitel 5. Und zu dem Thema, wie wir als Christ eigentlich sollen mit der Sünde umgehen sollen. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Genauso wie eine einzige Verfehlung allen Menschen die Verdammnis brachte, bringt eine einzige Tat, die erfüllt hat, was Gottes Gerechtigkeit fordert, allen Menschen den Freispruch und damit das Leben. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals, wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass auch wir mit ihm leben werden. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, eurem Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Also, es ist ein herausfordernder Text und ich behaupte nicht, dass ich ihn schon ganz verstanden habe. Ich habe zwar ein paar Sachen darüber gelesen. Ich merke einfach, im Austausch mit Christen gibt es so ein bisschen verschiedene Ansichten, wenn man mit Sünde umgeht im Leben. Die einen sagen, ja weißt, ich bin auch bloß ein Mensch. Menschen machen halt Fehler. Aber ich stand ja unter der Gnade. Ich bin ja freigesprochen. Gott vergibt mir ja. Und das stimmt alles, die Aussagen stimmen. Aber sie zeigt auch, ja, wir haben wirklich eine Tendenz, einfach die Sünde so in unserem Leben zu verharmlosen. Ja, ist ja nicht so tragisch und Gott liebt mich ja sowieso. Wir wollen einfach auch nicht unser Leben ändern. Es ist ja nicht so schlimm. Die anderen Christen, die sagen, die sind so auf der anderen Seite, die sagen, es darf keine Sünde mehr geben in meinem Leben. Ich muss jetzt ein heiliges Leben führen, sonst bin ich kein richtiger Christ. Und das löst Stress aus, natürlich, weil man muss das Gesicht wahren. Und man kann dann auch vielleicht nicht mehr ehrlich sein eigenes Leben anschauen. Man muss sich vielleicht auch selber belügen. Ja, etwas, was man ja den Christen vorwirft, also ein Vorurteil gegenüber den Christen, und Vorurteile haben ja meistens ja auch etwas Wahres, ist ja, dass man uns sagt, wir sind ja alles Heuchler. Und das bedeutet ja, vorne durch fromm reden und hinten durch den anders. Und wenn ich das höre, ich empfinde es als Beleidigung für Christen, muss ich sagen. Aber gleichzeitig muss ich mich ja auch fragen, was ist jetzt da was dran? Ist auch in meinem Leben etwas was dran? Und dann ich mich auch wirklich immer wieder überprüfe, mein Leben überdenke und je nachdem umkehre. Im Römerbrief, da haben wir gelesen, also das ist der Titel, mit Christus gestorben und zu einem neuen Leben auferweckt. Wir haben gelesen, wir haben Frieden mit Gott. Und den Frieden haben wir nicht, weil wir irgendwie so gut wären. Den Frieden hat Jesus gemacht. Wir können nichts dazu tun, wir können den bloß im Glauben annehmen. Das ist die Grundlage von allem. Wir leben unter der Gnade. Nichts kann uns trennen von der Liebe von Gott. Nichts. Und dann geht es aber in diesem Text auch darum, nicht in der Sünde zu verharren, nicht in der Sünde zu leben, sondern ein neues Leben führen. Wir sollen ein neues Leben führen. Und zwar, der Paulus bringt das Beispiel von der Taufe. Im Vers 4 ist gestanden, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Also wir gehören so nach zu Jesus, wir müssen uns das wirklich vorstellen, so nach zu Jesus, da, wie wenn wir bei der Taufe, wie mit ihm gestorben und wieder auferstanden werden. Kreuzigen, begraben und wieder auferstanden werden. Und ja, durch das sind wir nicht mehr die gleichen wie vorher. Es steht auch etwas von einem Herrschaftswechsel drin in diesem Text. Genau, wir sind nicht mehr die gleichen wie vorher. Wir müssen jetzt nicht mehr den Sünden dienen, sondern wir können jetzt Gott dienen. Wir leben jetzt für Gott. Und gleichzeitig dann auch wieder in den ersten Versen, im Vers 12 und 13, ermahnt uns der Paulus wieder. Er sagt, jetzt, wo ihr da alles wisst, dass ihr Frieden habt, dass ihr mit Jesus gestorben sind, begraben, auferstanden und dann jetzt auch lebt, jetzt, wo ihr da alles wisst, lasst euch aber nicht von der Sünde beherrschen. Bleibt nicht drin, lasst euch nicht von der Sünde beherrschen lassen. Für den Paulus ist gleich klar, Christen haben zu kämpfen in ihrem Leben, solange sie leben mit der Sünde. Aber er sagt, ihr habt jetzt ein anderes Fundament. Ihr habt eine andere Stellung. Eine Stellung, aus der kann man vielleicht sagen, da kann man vielleicht eher Nein sagen, weil man Jesus gehört, weil man für Jesus lebt. Kommt da noch mal etwas? Ja. Genau, das ist noch da. Ja, das sind so meine Gedanken zu dem Text, zu Römer 5. Ich glaube, wir können da lernen. Ja, ich will beten. Jesus, danke bist du für mich gestorben, für meine Schuld. Danke bist du gestorben am Kreuz. Danke, dass auch dein Tod alles verändert hat. Du schenkst uns ein neues Leben. Danke für die Vergebung der Sünde. Und hilf uns wirklich auch immer, uns wieder zu überprüfen, unser Herz vor dich zu bringen. Hilf uns, auf dich zu hören. Dass wir uns verändern lassen durch dich. Dass wir für dich leben können. Danke, Herr Jesus, für deinen Segen, den du gibst. Danke für deine Gnade. Amen.
Schnell. Und ich möchte ganz herzlich danken für deine Predigt. Und sie hat mir gut getan, also muss ich jetzt nichts mehr sagen, sondern ich darf mich auf seine Gnade verlassen. Und das passt auch zu meinem Kampfspruch, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Ich möchte einfach nochmal auf das hinweisen, achte auf deine Worte, sie werden Taten. Achte auf deine Taten. Sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten. Sie prägen deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter. Er wird dein Ziel bestimmen. Und ich glaube, das ist alles in dem Sinn. Also, es ist eine Achtsamkeit von mir, wo ich durch den Heiligen Geist immer mehr überkomme. Und dafür danke ich vielmals für die Predigt. Und jetzt singen wir zusammen ein Lied.
Also der Aaronitisch kann ich nicht auswendig, aber ich tue euch auch segnen. So. Ja, danke, Herr Jesus. Danke, bist du da mit uns, gerade auch die nächste Woche. Ich bitte dich, dass du uns segnest, jeden Einzelnen, wo wir stehen. Genau, dass du mit deinem Frieden kommst, in jede Situation. Danke, dürfen wir dein Licht sein. Ja, du hast gesagt, wir sind das Licht der Welt. Danke, dürfen wir dein Licht sein, auch gerade in dieser Zeit, ja, wo nicht so schön ist mit Corona und so, aber da dürfen wir das Gute reinreden, auch gerade nächste Woche. Danke, segnest du uns, behütest du uns. Amen.
Ich danke vielmals Miriam, dass sie uns Predigt gebracht hat. Danke vielmals für die Worte, die wir gut mitnehmen können in unseren Alltag. Und Gott segne euch auch immer in eurem Sein und in eurer Arbeit, euch zwei. Und danke vielmals für den schönen Schmuck, den wir heute haben dürfen. Danke Julian, der all die Lieder ausgesucht hat. Danke der Technik und allen anderen, die sonst noch irgendwo mitgearbeitet haben, die den Raum wieder geputzt haben oder sonst etwas dazu beigetragen haben. Ganz herzlichen Dank. Und Gott segnet uns, jedes Einzelne, an dem Platz, wo wir sind, und begleitet uns. Und jetzt singen wir noch das Schlusslied.